Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Höfer
und Lise Mix-Bieber.
Und wir freuen uns auf die heutige Folge mit euch.
Ja, und in unserer letzten Folge hatten wir euch ja bereits einen kleinen Einblick in die Vielzahl an Themen gegeben, die uns ja trotz der sogenannten Sommerpause beim Breko auf dem Tisch liegen, und hatten auch schon einen kleinen Teaser gegeben, dass wir uns nicht nur mit Gesetzesinitiativen und Eckpunkten befassen, sondern auch mal wieder unsere Breko-Marktanalyse auf dem neuesten Stand gebracht wurde. Ja, und in mittlerweile gut bewährter Tradition haben wir die Zahlen für euch nun im dritten Jahr in Folge tatsächlich schon im Podcast mitgebracht und dazu zwei Gäste im Gepäck, die Zahlen in- und auswendig kennen.
Ja, genau. Und der erste Gast, der dürfte die treuen Hörenden unter euch nicht mehr überraschen, denn das ist wie in den vergangenen Jahren auch unser Studienleiter der Marktanalyse, Professor Dr. Jens Böker, Marketingprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ja, lieber Jens, Lise hat es gerade schon gesagt, es ist unsere dritte Folge zur Marktanalyse. Dementsprechend bist du auch das dritte Mal unser Gast. Und ich glaube, beim letzten Mal hast du gesagt, im Rheinland bedeutet das schon Brauchtum, oder?
Ganz genau. Beim ersten Mal ist es Innovation, beim zweiten Mal Tradition und beim dritten Mal ist es Brauchtum. Also wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus.
Fantastisch. Ja, schön, dass du da bist. Aber wir freuen uns auch ganz doll, dass wir heute eine zweite Stimme auch wieder mitgebracht haben. Ihr habt sie tatsächlich schon einmal in einem News-Check gehört. Sie ist beim Breko die Frau der Zahlen, kann man eigentlich so sagen. Und zum einen als Leiterin Strategie und Finanzen beim Breko und zum anderen, weil sie bereits seit 2003 auf der Breko-Seite die Marktanalyse begleitet. In dieser Zeit hat sich im Telekommunikationsmarkt natürlich unglaublich viel getan und die Anzahl und die Geschäftsmodelle der betrachteten Unternehmen haben sich stark verändert. Aber dazu kommen wir gleich noch einmal. Ja, begrüßen darf ich Anna Nass. Herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du wieder bei uns am Start bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon.
Ja, super. Und dann würde ich sagen, bevor wir in die Zahlen einsteigen, ist es auch noch Zeit für einen anderen Brauchtum, nämlich unsere Highspeed-Fragerunde. Jens, natürlich wie jedes Jahr mit neuen Fragen.
Genau.
Und das heißt, wir stellen euch immer eine Frage und ihr antwortet darauf, indem ihr euch für eine der beiden Optionen entscheidet. Wir beginnen immer mit Anna, würde ich sagen. Und Jens, du ziehst dann mit deiner Antwort nach. Seid ihr bereit?
Jawohl.
Sehr gut, dann geht's jetzt los. Podcast hören, morgens oder abends?
Abends.
Abends.
Urlaub lieber im Inland oder im Ausland?
Ausland.
Ausland.
Freizeitplanung, lieber spontan oder gut durchdacht im Voraus?
Das ist schwer, weil ich beides mache. Ich entscheide mich aber für gut durchdacht.
Gut durchdacht.
Sehr gut, seid ihr euch einig. Surfen, lieber mit WLAN oder 5G?
WLAN.
WLAN.
Telefonieren, lieber mit Videocall oder dem klassischen Sprachanruf?
Videocall.
Beides.
So, jetzt wird es ein bisschen statistischer. Kreis- oder Balkendiagramm?
Balken.
Balken.
Und zuletzt, was ist spannender, Korrelation oder Kausalität?
Kausalität.
Korrelation.
Ja, sehr gut. Ja, danke ihr zwei. Dann schauen wir doch gleich einmal, wo ihr in der Breko-Marktanalyse Korrelation oder Kausalität entdeckt habt. Jens, starten wir doch einmal ganz grundsätzlich. Warum ist die Breko-Marktanalyse denn eigentlich so relevant für die Branche und was macht ihre Ergebnisse so belastbar?
Also belastbar erstmal natürlich, dass wir eine repräsentative Umfrage gestellt haben. Wir haben über 200 Unternehmen, die uns ihre Einschätzung zum Glasfaserausbau gegeben haben. Warum ist das Ganze so relevant für Deutschland und auch für unseren Industriestandort? Eine digitale Infrastruktur ist natürlich kein Selbstzweck, sondern dient dazu, Wachstum sicherzustellen und auch Effizienz- und Produktivitätsvorteile zu heben, die ohne eine digitale Infrastruktur nicht möglich wäre. Und deswegen muss die Politik natürlich wissen, wo wir stehen beim Ausbau einer digitalen Infrastruktur. Und die Unternehmen müssen natürlich auch wissen, wie viel des Weges liegt denn noch vor uns. Und die Kunden, also die Unternehmen, die Geschäftskunden und auch die Privatkunden müssen wissen, welche Technologie kommt denn in Zukunft auf mich zu und wann kommt sie auf mich zu. Also von daher ist das eine Hausaufgabe oder eine Information, die für viele Protagonisten einen sehr hohen Wert hat.
Mhm.
Ja, super. Dann sind wir doch jetzt gespannt, was dann die einzelnen Fragen ergeben haben aus eurer Analyse. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal auf zwei Kernzahlen der Marktanalyse. Seit letztem Jahr werden ja in der Marktanalyse die Glasfaserausbauquote und die Glasfaseranschlussquote betrachtet. Warum, Jens, habt ihr diese Unterscheidung vorgenommen und wie haben sich die Quoten in den letzten Jahren entwickelt?
Das ist erstmal das typische Denken in der Industrie. Zunächst einmal muss die Straße aufgerissen werden und dann muss ein Glasfaserkabel da reingelegt werden. Und hier sprechen wir von der Glasfaserausbauquote, in Klammern auch Homes Passed. Und das ist so der erste Bauabschnitt, den man auch kennen muss. Aber entscheidend ist am Ende, wie viele Anschlüsse, wie viele Glasfaseranschlüsse sind tatsächlich mit den Häusern verbunden, also connected. Und das ist die Glasfaseranschlussquote. Die ist letztendlich entscheidend, weil der Kunde sich dann entscheiden kann, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf diese Technologie oder nicht. Bei der Glasfaserausbauquote, das ist hier nur der erste Schritt, da ist auch noch nicht ganz klar, wann das Kabel wirklich mit dem Haus verbunden wird.
Also eine wirklich ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die ihr da auch getroffen habt. Anna, wie ordnest du denn die Entwicklung für die Branche ein und vielleicht erstmal überhaupt, welche Zahlen konntet ihr in diesem Jahr dort feststellen? Und welche Prognosen lassen sich daraus auch für die weitere Entwicklung bis 2030, denn das war ja ursprünglich mal das zuletzt erklärte Ziel der Bundesregierung für den flächendeckenden Ausbau, auch künftig ableiten aus unserer Marktanalyse?
Ui, Lisa, da sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Ja. Ich versuche mal etwas abzuschichten. Ich fange mal mit dem Ziel an. Also wir haben ja das Zwischenziel 50% Ausbauquote Homes Passed bis Ende 2025. Das haben wir jetzt Mitte 2025 bereits deutlich überschritten. Mhm. Das politische Ziel 100% bis Ende 2030, das gibt es ja so nicht mehr. Mhm. Und was ich aber für wichtig erachte, ist, dass die Branche das Tempo in den letzten 2 Jahren wirklich beibehalten hat. Und allein die Breko-Netzbetreiber 2024 knapp 5 Milliarden Euro in diese Glasfasernetze investiert haben. Das heißt, wir liegen im europäischen Ranking zwar nicht ganz vorne, aber wir holen auf und haben so die dritthöchste Ausbaugeschwindigkeit gehabt. Ich glaube jetzt schon das dritte Jahr in Folge. Auch die Investitionen sind weiter gestiegen und wichtig, das wirst du jetzt wahrscheinlich gleich nachher nochmal betonen, bei den Wettbewerbern waren sie doppelt so hoch wie bei der Deutschen Telekom. Bei Homes Passed sind die Zahlen in etwa bei den Wettbewerbern wie bei der Deutschen Telekom gleich, das gleiche Ausbautempo. Bei Homes Connected ist es aber so, dass die Wettbewerber doppelt so viel gebaut haben wie die Deutsche Telekom. Und damit ermöglichen die Wettbewerber den Menschen und Unternehmen auch wirklich ins schnelle Glasfasernetz zu wechseln. Aus unserer Sicht ist es wichtig für den weiteren Ausbau und die Investitionen, dass wir jetzt auch nicht ein weiteres politisches Ausbaudatum nennen, sondern viel wichtiger die richtigen Investitionsanreize und Investitionssicherheit geben. Und ganz oben steht bei uns oder aus unserer Sicht das Thema der Technologiewechsel von Kupfer auf Glas. Mhm. Also wir glauben, dass wenn die Politik dieses Konzept forciert, wird das tatsächlich den größten Anreiz geben, weiter auszubauen und zu investieren. Also wir stehen dabei für ein verbraucher- und wettbewerbsfreundliches Konzept und wollen tatsächlich auch die Reform, die jetzt ansteht, die im Telekommunikationsgesetz auch umgesetzt werden muss. Also da stehen wir bereit, an einer guten Lösung mitzuarbeiten und tatsächlich die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen. Ich glaube, Lisia, du weißt es am besten. Die Deutsche Telekom entzieht sich da so ein bisschen einer konstruktiven Debatte.
Und definitiv.
Ja, deswegen glauben wir einfach, das muss auch von der Politik ein bisschen gesteuert und forciert werden. Allein durch Verhandlungen wird das nicht gelingen.
Auf jeden Fall. Da hatten wir mit Stefan auch in der letzten Folge übrigens im Newscheck drüber geredet, für alle, die es nochmal nachhören wollen. Also definitiv, wir arbeiten da fleißig dran, auch im Rahmen der TKG-Änderung. Vielleicht doch noch eine Lösung für ein Verbraucher- und diskriminierungsfreies Konzept für eine Kupferglasmigration hinzubekommen. Definitiv, ja.
Ja, absolut. Ja, Anna, jetzt hast du gerade schon erwähnt, das Ziel von 50% Homes Passed 2025 ist schon überschritten. Aber gebt den Zuhörerinnen und Zuhörern doch gerne nochmal einen weiteren Einblick in die konkreten Zahlen, damit alle einfach jetzt ein Gespür dafür haben, wo laufen wir laut eurer Prognose bei den Homes Passed in den nächsten 5 Jahren hin und wie viele Homes Connected haben wir auch nach dem aktuellen Stand Ende Juni.
Also die aktuellen Zahlen zu Homes Passed sehen folgendermaßen aus. Stand Mitte diesen Jahres, also Ende Juni, wir haben 52,8% aller Wirtschaftseinheiten in Anführungszeichen versorgt mit Glasfaser. Die Prognose für Ende 2030 liegt in einem Korridor zwischen 82% und 92%. Die wichtigere Zahl, und deswegen ja diese Unterscheidung zwischen Glasfaserausbau und Anschlussquote, kommen wir zur Anschlussquote, also wie viele Häuser, wie viele Gebäude sind tatsächlich schon mit Glas versorgt. Und da sind wir jetzt zum ersten Mal über 25%, nämlich bei 27,3%. 27,3% aller Gebäude, aller Wohneinheiten sind hier versorgt mit Glasfaser. Das entspricht einem Zuwachs von 4,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also Mitte 2024. Die Prognose für Ende 2030 sieht so aus, und wir haben das durch unsere Marktmodelle rechnen lassen, die auch eine unterschiedliche Ausbaugeschwindigkeit berücksichtigen und ein entsprechendes Investitionsklima, dass wir eine Versorgung haben bei der Glasfaseranschlussquote zwischen 54% und 64%. Mehr oder weniger kann man sagen, dass der Glasfaserausbau on track ist. Er hat sich nicht groß beschleunigt, nicht groß verlangsamt, sondern die Ausbauplanung und die Zahlen, die wir auch die letzten Jahre gesehen haben, werden relativ gut und auch relativ stabil fortgeschrieben.
Ja, das sind natürlich gute Nachrichten, aber dann wollen wir später auch nochmal drüber sprechen, was es braucht, damit das so bleibt. Aber Jens, mit den Zahlen machen wir noch ein bisschen weiter, weil dann im nächsten Schritt nach den Homes Connected uns ja auch immer die Take-up-Rate sehr interessiert, also der Anteil der tatsächlich gebuchten Glasfaseranschlüsse durch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Da sehen wir, dass die Rate um 1 Prozentpunkt von 26% auf 27% gestiegen ist. Das klingt erstmal noch nicht so viel, aber was bedeutet das in absoluten Zahlen, Jens?
Ja, das ist eigentlich eine meiner Lieblingszahlen, die Take-up-Rate, weil sie Ausdruck ist einer Akzeptanz von neuen Technologie oder man könnte auch sagen Technologieoffenheit. Die ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Für Geschäftskunden ist relativ klar, dass man auf eine neue Technologie gehen muss, dass es mehr Vorteile bringt, aber auch bei Privatkunden ist das wichtig. Wir hatten im letzten Jahr 5,2 Millionen aktive Glasfaseranschlüsse. Und das konnte gesteigert werden um 1,4 Millionen auf 6,6 Millionen. Und das ist erstmal die wichtige absolute Zahl. Und so einen Zuwachs an Glasfaseranschlüssen hatten wir noch nie. So, und jetzt zur Take-up-Rate. Das ist nämlich das Verhältnis von demjenigen, was in der Straße verbaut wird, also Homes Passed, und demjenigen, was aktiviert wird. Und dieses Verhältnis, diese Kennzahl, nennt man Take-up-Rate. Und die Take-up-Rate war im Jahr 2023 bei 25%, im Jahr 2024 bei 26% und lag jetzt zum ersten Mal bei 27%. Da kann man natürlich sagen, warum ist das nicht mehr, 30%, 35% oder so. Aber immerhin, wir sehen ein Wachstum und wir sehen auch, dass wir eine zunehmende Akzeptanz von Glasfaser sehen.
Das ist, glaube ich, super spannend und auch total gut auch zu sehen, ja, dass die Wechselbereitschaft doch auch zunehmend auch wächst. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, nochmal zum Thema Wettbewerb. Ich meine, Anna, du hattest es eben schon angesprochen. Es gibt auch einmal wieder einen Unterschied auch zwischen der Verteilung der Homes Passed, Homes Connected, zwischen Deutsche Telekom und auch den Wettbewerbern. Wollt ihr da vielleicht noch einmal ein bisschen näher drauf eingehen und auch nochmal den Einblick geben, wie sich die Zahlen auch bei den Homes Activated verteilt haben und vielleicht auch was Gründe für unterschiedliche Trends sind?
Ja, also Homes Passed, da ist die Quote in etwa 60-40. 60% Wettbewerber, 40% die Deutsche Telekom. Homes Connected sind wir bei 70-30. 70% die Wettbewerber, 30% die Deutsche Telekom. Und bei Homes Activated ist es in etwa 75-25%. Das heißt, die Wettbewerber liegen tatsächlich weit vorne, was den Ausbau betrifft. Je näher die Glasfaser den Endkunden geht, desto stärker ist diese Prozentzahl. Und ich glaube, das liegt einfach daran, die Investitionen sind in Glasfasernetze sind einfach sehr, sehr hoch. Wir haben auch abgefragt, wie die Kosten sich verteilen. Und da kommen wir auf Kosten von 1.400 bis knapp 4.000 Euro pro Gebäude. Und das beim eigenwirtschaftlichen Ausbau. Also da sind die Förderungen nicht mit eingerechnet, die um Faktor X höher liegen würden. Und daher ist es irgendwie auch logisch, dass aus betriebswirtschaftlichen Gründen natürlich auch Kunden zu zahlenden Kunden gemacht werden müssen. Und beim Homes-Past-Ausbau kann ja noch kein Kundenanschluss geschaltet werden und auch kein Kunde dann wirklich zu einem zahlenden Kunden gemacht werden. Also gerade bei den Wettbewerbern, die stark mittelständig geprägt sind, ist es einfach wirklich wichtig, dass sie auch Kunden aktivieren. Bei der Telekom ist das ein bisschen anders. Sie haben ein abgeschriebenes Kupfernetz und haben auch zahlende Kunden auf diesem Kupfernetz. Da ist es für sie aus unserer Sicht zunächst erstmal ausreichend, nur Homes Pass zu bauen und diese Gebiete dann für einen Ausbau durch die Wettbewerber zu sperren. Denn Doppelausbau ist weder volkswirtschaftlich sinnvoll noch irgendwie für den betriebswirtschaftlich für einen Wettbewerber möglich. Also daraus ergibt sich aus unserer Sicht natürlich die Logik, dass man halt wirklich Homes Pass, Homes Connected und auch Homes Activated bauen muss.
Auf jeden Fall. Du hast es jetzt eben schon gesagt, Investitionen sind natürlich auch das A und O und auch die Frage, wie sich die Investitionen auch wieder materialisieren. Du hattest es eben jetzt schon einmal angerissen. Vielleicht können wir da nochmal etwas genauer einsteigen, denn laut Bundesnetzagentur und Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung wurden im vergangenen Jahr ohne Mobilfunk stolze 15,3 Milliarden Euro in den Glasfaserausbau investiert, was wirklich ein absoluter Rekordwert ist. Jens, vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wie sich denn dieses Investitionsvolumen zwischen der Telekom und den Wettbewerbern verteilt und ja, wie sich dieses Verhältnis auch im Vergleich zu den Vorjahren verschoben hat.
Die Zahl ist erstmal richtig. 15,3 Milliarden wurden investiert 2024 ohne Mobilfunklizenzen. Das ist auch nochmal wichtig, aber es ging in den Mobilfunk und es geht natürlich insbesondere in den Glasfaserausbau. Und die Verteilung wird traditionellerweise immer vorgenommen zwischen was investieren die Wettbewerber und was investiert die Deutsche Telekom. Und die Wettbewerber investieren von diesen 15,3 Milliarden 10 Milliarden und die Deutsche Telekom 5,3 Milliarden. Interessant ist die Entwicklung. Bei den Wettbewerbern sehen wir hier eine kontinuierliche Steigerung. Bei der Deutschen Telekom sehen wir mehr oder weniger, zumindest für Deutschland, eine Stagnation, was natürlich insgesamt für die Deutsche Telekom nicht zutrifft. Wenn man die internationalen Investitionen sieht, die Deutsche Telekom investiert auch sehr viel, aber eben auch sehr viel an anderer Stelle. Und wir hatten hier eine ganz interessante Entwicklung, auch eine Prognose vom letzten Jahr von der Bundesnetzagentur, dass die Investitionen bei den Wettbewerbern leicht zurückgehen würden. Das hat sich übrigens nicht bewahrheitet. Also die Wettbewerber stehen zu ihren Investitionen und zu ihren Ausbauplanungen. Und das wird die nächsten Jahre auch noch anhalten. Mhm. Das, was wir jetzt sehen und von den, was sich in der Marktanalyse widerspiegelt in Zahlen, das basiert natürlich auf Entscheidungen, die vor einigen Jahren getroffen sind. So, der Ausbau wird die nächsten Jahre weitergehen. Wir hatten gerade über Ende 2030 gesprochen und auch die Prognosen zeigen, dass wir dann noch nicht fertig sind. Das heißt, der Ausbau, der Glasfaserausbau wird irgendwann in der ersten Hälfte der 30er Jahre der nächsten Dekade zu Ende sein. So, und die Entscheidung, die Investitionsentscheidung, die damit verbunden sind, die müssen natürlich jetzt auf den Weg gebracht werden, also ein paar Jahre im Voraus. Und das Wichtigste für die Investoren ist immer wieder Planungssicherheit. Also zu gucken, wie ist der regulatorische Rahmen? Wie ist der Wettbewerb? Wie ist die Akzeptanz der Kunden? Welches Preisniveau haben wir? Und diese Rahmenbedingungen oder diese Kriterien werden natürlich analysiert und dann wird gesagt, okay, die Investition ist attraktiv oder ist nicht attraktiv. Und wir müssen unbedingt daran arbeiten, dass die Investitionen in digitale Infrastruktur weiter attraktiv ist und Investoren anlockt und die Investoren auch bereit sind, ihren Beitrag dazu leisten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Anna, du hattest es eben ja auch schon in deinen Antworten mit erwähnt. Doppelausbau ist immer noch ein Problem. Fehlendes Kupferglas-Migrationskonzept. Das sind natürlich auch Punkte, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber die trotzdem immer noch angegangen werden müssen, um die Investitionssicherheit auch künftig auch sicherzustellen. Also man sollte sich da, glaube ich, nicht ausruhen.
Ja, ganz genau, Lisia. Also ich glaube tatsächlich, dass Kupferglas-Migration oder wie wir es nennen, ein Upgrade tatsächlich ein Investitionsbooster werden kann, weil es ganz viel Investitionssicherheit und Planungssicherheit gibt. Ich halte aber auch noch zwei andere Dinge für sehr entscheidend, wo tatsächlich auch die Politik gefordert ist. Das eine ist jetzt die anstehende TKG-Änderung. Mhm. Also wir glauben schon auch, dass da ein paar gute Vorschläge gemacht wurden, dass aber auch da noch einige Punkte wirklich genutzt werden können, um tatsächlich da auch noch mehr Investitionssicherheit zu geben. Und auch, das ist natürlich ganz stark dein Part, Lisia, die europäische Ebene, der DNA. Also aus meiner Sicht ist das ein Instrument, das sowohl helfen kann, den Wettbewerb in Deutschland und Europa zu stärken und damit natürlich Investitionen anzureizen, aber auch die Gefahr birgt, dass es da zu einer Remonopolisierung wieder führen könnte.
Auf jeden Fall.
Und gerade die Jens hat es ja vorgestellt, die starken Zahlen jetzt die in der Marktanalyse, da sehen wir, dass der Wettbewerb tatsächlich wirklich seinen großen Beitrag leistet. Und ich glaube, dass wirklich der Glasfaserausbau und damit auch die Digitalisierung sich deutlich verlangsamen würde, wenn hier nicht mehr auf den Wettbewerb gesetzt werden würde, sondern tatsächlich man sagt, wir bauen auf die 2-3 großen Unternehmen.
Ja, absolut. Also da hast du wirklich recht, Anna. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir so starke Zahlen auch dieses Jahr wieder bei der Marktanalyse rausgefunden haben, weil das natürlich perfektes Argumentationsmaterial für unsere Arbeit in Brüssel ist. Genau.
Ja, definitiv. Ja, und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass man an vielen Stellen Unterschiede zwischen den Marktakteuren sieht in unseren Zahlen. Und ihr habt euch aber auch mit Hilfe anderer Quellen in der Detailbetrachtung noch mehr Aspekte angeschaut, nämlich unter anderem, wie verschiedene Unternehmensmodelle bei ihren Ausbauprojekten hinsichtlich Ausbaupotenzial und tatsächlichem Versorgungsgrad dastehen. Jens, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert und vielleicht auch kryptisch. Vielleicht kannst du uns einmal helfen, das aufzuschlüsseln, ja, welche Quellen und welche Unternehmensmodelle ihr da betrachtet habt und was mit Ausbaupotenzial und Versorgungsgrad gemeint ist.
Also insbesondere haben wir uns hier auf die Zahlen des BMDS fokussiert. Und übrigens finde ich das auch immer gut, dass man im Rahmen einer Studie auch andere wissenschaftliche Quellen hier nutzen kann und damit ein Gesamtbild auch erzeugen kann, wie stehen wir denn derzeit in Sachen Glasfaserausbau in Deutschland da. So, das, worauf du angesprochen hast, das ist, dass sich private Investoren anders verhalten als zum Beispiel Stadtwerke, private Energieversorger oder eben auch Incumbents. Und was festgestellt wurde, ist, dass die privaten Investoren den höchsten Beitrag leisten, wenn es darum geht, ein Gebiet, das kann ein Neubaugebiet sein, das kann ein Gewerbegebiet sein, wenn es darum geht, dieses Gebiet systematisch zu erschließen. Also die Investoren haben mit anderen Worten das Bestreben, möglichst jeden oder möglichst viele Kunden da auch mitzunehmen, während es tatsächlich bei den Stadtwerken, bei den privaten Energieversorgern etwas anders ist und den niedrigsten Wert hatte hier der Incumbent. Natürlich ist jedes Unternehmen auch immer wieder in einer Situation, wo die Ausbaugebiete ökonomisch überprüft werden. Und man fragt sich, wie attraktiv ist denn das da zu bauen? Und da haben wir eben Unterschiede feststellen können.
Vielleicht nur ein kurzer Einschub, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Was ist ein Incumbent?
Incumbent ist das Unternehmen, was ehemals die Monopolsituation in dem Lande hatte, also hier in dem Fall die Deutsche Telekom.
Okay, super, danke dafür. Aber wir wollen natürlich immer, dass gerade auch die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer hier alles mitverfolgen können. Ja, Anna, das ist eine total spannende Betrachtung nochmal, die auch die anderen Zahlen sehr stützt, die wir mit der Marktanalyse erhoben haben. Was leitest du daraus für dich noch ab?
Also Jens hat es ja irgendwie schon gesagt, ne? Also die Auswertung zeigt, dass die Wettbewerbsunternehmen tatsächlich viel vollständiger ausbauen und sich nicht nur auf ein Kerngebiet beschränken und dann weiterziehen. Wir haben auch noch eine zweite Sache uns angeschaut, aber die Zahlen jetzt nicht veröffentlicht, weil sie Ende 2024 waren. Was ich ganz spannend fand, war, dass bei der Untersuchung des BMDS auch rausgekommen ist, dass es kein Stadt-Land-Gefälle gibt. Also das heißt, die Ausbauquoten in ländlich geprägten Gebieten sind ähnlich hoch wie im Ballungszentrum. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Botschaft, sowohl für Unternehmen als auch für die Privathaushalte, dass die Wettbewerber tatsächlich die Digitalisierung flächendeckend voranbringen und damit eben Zukunftsperspektiven für Stadt und Land bieten.
Ich glaube, aus einer Berliner Perspektive, als eine, die in der Großstadt wohnt, kann ich das, glaube ich, bestätigen. Also ich glaube tatsächlich, ich habe leider noch keinen Glasfaseranschluss. Leute, die eher im Brandenburger Umland wohnen, von denen habe ich schon gehört, die haben schon einen Glasfaseranschluss. Also ich glaube, es ist tatsächlich, auch in der Praxis kann man selber das ganz gut bestätigen, dass es dieses Stadt-Land-Gefälle beim Glasfaserausbau zumindest nicht gibt, was wirklich eine gute Botschaft ist. Aber ich wünsche mir trotzdem einen Glasfaseranschluss, sehr doll.
Genau. Also es gibt vielleicht ein Nord-Süd-Gefälle.
Ja,
das haben wir in den Bundesländern auch festgestellt, richtig?
Ja, das stimmt. Also von diesem Nord-Süd-Gefälle können wir in der Tat sprechen. Und zugrunde liegt dem, dass der Glasfaserausbau in den verschiedenen deutschen Bundesländern eben sehr unterschiedlich ist. Da könnte man ja sagen, warum ist das nicht gleich? Aber das reflektiert die unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen. Die Ausbauansätze und auch die Priorisierung in den verschiedenen Bundesländern. Und wir können ganz klar feststellen, dass Schleswig-Holstein hier Spitzenreiter ist, aber auch Hamburg, Bremen besonders gut. Niedersachsen hat unter den Flächenländern einen sehr guten Sprung gemacht. Wenn man jetzt mal in den Süden unserer Bundesrepublik sieht, dann sieht man, dass die Werte beispielsweise von Baden-Württemberg und Bayern bei weitem nicht so gut sind wie die der nördlichen Bundesländer.
Ja. Ich glaube, das hat sich tatsächlich auch immer wieder gezeigt, auch in unserer politischen Arbeit, auch der politischen Arbeit der Landeskollegen, die da ja auch immer sehr dicht dran sind, wer Digitalisierung, Glasfaserausbau auch in der auf der Landesebene sehr oben auf der Agenda zu stehen hat, bei dem läuft es in der Regel auch besser im Bundesland, definitiv. Ja, aber so oder so können wir, glaube ich, auch nochmal festhalten, dass ja der Bedarf an Bandbreite auf jeden Fall steigt, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Und ja, da können wir nochmal auf eine ganz andere spannende Zahl nochmal eingehen, denn auch in der Highspeed-Fragerunde habt ihr ja beide ganz überzeugt gesagt, surfen über WLAN. genau, wir haben ja auch wie immer wieder die Entwicklung der Datenvolumen im Festnetz- und Mobilfunkbereich erhoben. Jens, wie entwickeln sich denn da die Zahlen?
Ja, wir hatten natürlich große Steigerungsraten während der Pandemie. Klar, viele Cloud-Anwendungen sind eingeführt worden in den Unternehmen. Homeoffice wurde etabliert. Da haben wir natürlich die größten Sprünge gehabt. Das hat sich ein bisschen normalisiert. Wir haben jetzt eine Entwicklung des Datenvolumens von 12% Steigerung. Und zwar von 332 Gigabyte pro Anschluss und Monat auf im letzten Jahr 372. So, was heißt das? 372 Gigabyte pro Anschluss und Monat, das klingt ein bisschen abstrakt. Wie viele Daten werden da übertrieben? Was mal umgerechnet, das wäre circa 530 Musik-CDs, die jeden Monat übertragen werden.
Mhm.
Und Monat für Monat, und das wird natürlich weiter steigen. Also unsere Prognose für 2030, die wir jetzt nochmal etwas modifiziert haben, ist, dass wir 2030 pro Monat, pro Anschluss, circa 740 Gigabyte pro Anschluss und Monat übertragen werden. Also das wird sich nochmal verdoppeln im Gegensatz zu heute. Und natürlich kommen da immer wieder neue Applikationen dazu. Und deswegen machen wir das ja auch. Die digitale Infrastruktur muss gerüstet sein für das, was an digitalen Applikationen kommt und muss auch den Weg ebnen, damit das auch entsprechend funktioniert. Und das ist eine wichtige Erkenntnis natürlich für die Telekommunikationsunternehmen, dass man frühzeitig investiert in neue Technologien, damit man erst gar nicht an den Punkt kommt, wo alte Technologien für den Datentransport nicht mehr ausreichen.
Und wie haben sich jetzt Festnetz und Mobilfunk konkret im Verhältnis zueinander weiterentwickelt?
Ja, das ist eine Lieblingsjournalistenfrage. Geht nicht in Zukunft alles über Mobilfunk und brauchen wir Festnetz denn überhaupt noch? Und meine klare Antwort ist nein. Wir gucken uns nämlich sowohl das Datenvolumen, was ich ja gerade genannt habe, pro Anschluss pro Monat, an im Festnetz. Und wir gucken uns natürlich auch das Datenvolumen an, was über Mobilfunk übertragen wird. Das natürlich ebenfalls sehr, sehr schnell wächst. Aber interessant ist, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden, also Datenvolumen Festnetz und Datenvolumen Mobilfunk, beides wächst, aber das Verhältnis ändert sich nicht. Das liegt so circa bei 2%. Also Mobilfunk macht circa 2% des Datenvolumens vom Festnetz aus. Das klingt nicht viel und diese Zahl bleibt auch erstmal relativ stabil. Ja, also von daher gibt es keine großen Substitutionseffekte.
Aber ich denke, dass die Zahlen auch irgendwie nur das Surfen über Mobilfunk nur 2% des gesamten abgerufenen Datenvolumens ausmacht. Das zeigt, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich, dass wir auf jeden Fall Festnetz und WLAN ganz, ganz dringend brauchen. Kleiner Side-Appell aus dem politischen und Europabüro. Ganz wichtig auch, weil wir gerade natürlich auch in Brüssel diskutieren, wie künftige Frequenzen auch genutzt werden. Auch das hatten wir in den letzten News-Checks immer mal wieder angerissen. Gerade wird auch konsultiert, wofür das obere 6 GHz-Frequenzband künftig genutzt wird. Soll es jetzt für Mobilfunk bereitgestellt werden oder für WLAN-Anwendung? Da sagen wir ganz klar, also definitiv, wenn man sich auch anschaut, auch was jetzt die Marktanalyse wieder zeigt, was wir künftig für Datenbedarfe haben werden, ist es wahnsinnig wichtig, auch mitzudenken, dass halt auch die Gigabit-Geschwindigkeiten, die bis zum Anschluss ins Haus kommen, auch innerhalb der Gebäude verteilt werden müssen und wir dafür ganz, ganz dringend auch mehr Frequenzen brauchen. Also hier nochmal der Appell, obere 6 GHz Frequenzband bitte auch für WLAN-Anwendungen bereitstellen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, super, dass du das Thema nochmal aufgreifst, Lisia. Und ich denke, dazu werden wir bestimmt in den nächsten News-Checks mit Stefan auch nochmal einiges hören.
Na, auf jeden Fall.
So, und dann haben wir uns noch ein letztes Thema notiert, was dieses Jahr neu in der Marktanalyse war. Und zwar das Thema Kooperationen. Das fanden wir ganz interessant, uns das auch mal anzuschauen. Und da haben wir gesehen, dass fast alle Unternehmen, 9 von 10, um genau zu sein, inzwischen verstärkt auf Kooperationen setzen. Spannend vor allem auch in der Hinsicht, weil ja irgendwie schon lange diskutiert wird, wann eine Welle von Konsolidierungen beginnt, also von Zusammenschlüssen und Übernahmen. Aber jetzt sieht man, dass eine so starke Welle an Kooperationen im Markt passiert, die, glaube ich, gerade erst am Anfang steht. Ja, Jens, wie schätzt du die Gesamtsituation in der Hinsicht jetzt ein? Wie wird sich das Thema weiterentwickeln?
Also tatsächlich wird heiß diskutiert, ob es eine Konsolidierung im Markt gibt und die wird es bis zu einem bestimmten Grad auch irgendwann geben. Wir sehen auch leichte Indikatoren dafür, aber wir sehen eben nicht eine sehr starke Konsolidierung, sondern wir sehen ein Nachdenken bei den verschiedenen Unternehmen, die nochmal ihre strategische Positionierung hinterfragen. Und überlegen, ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist das auch für die Zukunft das Wichtige? So wie wir auftreten, wie wir ausbauen, was wir alleine machen und sollten wir nicht mit anderen zusammenarbeiten? Und dieser Punkt, mit anderen zusammenzuarbeiten, das sind natürlich die Kooperationen. Und da sehen wir einen wirklich massiven Gesinnungsumschwung, nämlich man setzt viel, viel mehr auf Kooperationen. Es wird so viel in Telekommunikationsmarkt unter den Betreibern gesprochen wie noch nie zuvor. Und wir haben 41% der befragten Unternehmen, die 2 bis 5 Kooperationen haben. Wir haben 6 bis 25 Kooperationen, die von 30% der Unternehmen angestrebt werden. Also das sind schon wirklich hohe Zahlen, die wir auch haben. Und nur 14% der Unternehmen sagen, Kooperationen kommen für uns derzeit nicht in Frage. Und ich lehne mich auch ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass sich diese Zahl in Zukunft deutlich verändern wird und dass die viel geringer sein wird. So, Kooperationen haben verschiedene Vorteile und die haben wir ebenfalls abgefragt. Was verspricht man sich denn davon, wenn man mit anderen Netzbetreibern ins Gespräch geht? Und der wesentliche Punkt ist, eine höhere Netzauslastung zu haben. Und das ist natürlich ein ganz klarer ökonomischer Treiber. Das heißt, ich habe eine bestimmte Auslastung meiner Kapazitäten, die mal beispielsweise bei 40% oder bei 50% liegen. Und wenn ich jetzt Wachstum realisieren möchte, dann kann ich natürlich über Privatkunden und Geschäftskunden versuchen, da mehr zu akquirieren und mehr ins Netz zu bekommen. Oder ich kann kooperieren und ich kann mein Netz öffnen und kann sagen, okay, wenn ich jetzt einen anderen drauf lasse, der erhöht signifikant die Auslastung im Netz. Und das ist ein weiter wichtiger Umsatzstrom. Und das sagen 90% der befragten Unternehmen. Also dieses Argument ist ganz klar der Gewinner. Vermeidung von Doppelausbau. Anna, du hast es vorhin schon gebracht, dieses Argument. Das haben natürlich weiter viele auf dem Radarschirm. Denn dort, wo ein zweiter ausbaut oder darüber nachdenkt, auszubauen, da sind natürlich dann die Investitionsplanungen und die Business Cases gefährdet. Und deswegen sagt man lieber, bevor wir einen Doppelausbau zulassen. Lass uns doch mal kooperieren. Und da muss ich sagen, ökonomisch und auch insbesondere volkswirtschaftlich ist das natürlich sehr sinnvoll. Und das sagen 69% der befragten Unternehmen. Und der dritte Punkt ist die Kostenteilung. Wir würden in der Wissenschaft sagen, das ist so eine sogenannte Burden-Sharing-Allianz. Also die Last wird geteilt. Und welche Last? Das ist natürlich die Investitionslast. Und das sagen 49% der befragten Unternehmen sagen, natürlich, das ist ein guter Grund. Wir teilen uns die Ausbaukosten und können dann anschließend die geschaffene Infrastruktur gemeinsam nutzen. Und das sind diese drei Gründe sind so dominierend und sind so harte ökonomische Gründe, dass wir auch davon ausgehen, dass wir deutlich mehr Kooperationen sehen. Und die Voraussetzungen für Kooperationen, an denen muss noch ein bisschen gearbeitet werden, mehr Standardisierung im Bereich Ökonomie, also auch Verträge beispielsweise, Preismodelle und auch eine hohe Standardisierung eben auch bei den technologischen Schnittstellen. Aber dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch hohe Kooperationsraten sehen werden, die wir beispielsweise auch in den skandinavischen Ländern heute schon sehen.
Also wirklich eigentlich ein Thema, was zunehmend an Bedeutung gewinnt und auch unseren Mitgliedern sehr auf der Seele brennt. Und genau aus dem Grund, Anna, unterstützen wir beim BREKO ja auch die Branche ganz aktiv bei der Bildung von Kooperationen, richtig?
Richtig, genau. Also diesen Bedarf, den haben wir gesehen und haben eine Dialogplattform Kooperation ins Leben gerufen Anfang des Jahres. Bei der ersten Sitzung waren knapp 200 Unternehmen dabei.
Das ist eine Menge.
Also ich glaube, das zeigt, dass es wirklich allen auf der Seele brennt, das Thema Kooperationsmodelle zu erfassen. Wir haben halt auch festgestellt, dass es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Kooperationen gibt. Also Jens, ich bin bei dir. Wir müssen standardisieren, was das Thema Musterverträge, technische Schnittstellen betrifft. Musterverträge, da unterstützen wir seitens des BREKO auch. Wir haben da einige Musterverträge auch über die Servicegesellschaft im Angebot und wissen auch, dass die sehr, sehr stark genutzt werden. Wir haben halt aber auch festgestellt, dass es nicht die eine Standardkooperation gibt, sondern wirklich die Unternehmen auf ganz unterschiedlichen Wertschöpfungsebenen kooperieren, dass die beteiligten Unternehmen unterschiedliche Größen haben, unterschiedliche technische Umsetzungen wählen. Und wir sehen wirklich Kooperationen von kleineren Stadtwerken gemeinsam mit bundesweit tätigen Unternehmen, mit Kooperationen bis hin zur Deutschen Telekom. Also da ist wirklich die ganze Bandbreite vorhanden. Und da unterstützen wir auch wirklich ganz, ganz stark eben in dieser Dialogplattform, wo ganz viele Kooperationsmodelle vorgestellt werden, auch darüber gesprochen wird, was funktioniert nicht so gut. Und wir sehen halt auch, dass das kommt tatsächlich fast bei jedem vor, der sein Kooperationsmodell vorstellt, dass er sagt, es ist so wichtig, dass das Ganze auf Augenhöhe funktioniert und dass man auch wirklich sich anschaut, welches Unternehmen bringt welche Vorteile mit ein und die gilt es zu nutzen. Und dann funktioniert das, glaube ich, auch. Und Jens, ich glaube, wenn wir im nächsten Jahr die Befragung machen, werden wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Kooperationen sehen.
Davon gehe ich aus, Anna.
Ja, ich glaube, dieser Austausch ist unheimlich wichtig. Und am Ende, Anna, bestätigt ja das Interesse, was wir hier auf unserer Dialogplattform sehen, auch nochmal total die Zahlen. Nämlich, dass es so gut wie gar keine Unternehmen gibt, die nicht an Kooperationen interessiert sind und momentan sich dazu austauschen möchten und über Kooperation nachdenken. Ja, ihr zwei, die Zeit ist schon wieder verflogen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für diesen Rundumblick, der wieder super spannend, auch sehr dicht war. Viele aufschlussreiche Einblicke haben wir von euch bekommen. Es ist einfach total interessant zu sehen, wie viele Entwicklungen im Markt gerade parallel stattfinden. Es ist ja wirklich eine heiße Phase und wie sehr diese Entwicklungen die Branche prägen. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute noch längst nicht über alle Inhalte der BREKO-Marktanalyse gesprochen. Jens hat zum Beispiel schon ein paar Einblicke in Zahlen der Bundesländer gegeben, wo wir dann gar nicht im Detail drauf eingegangen sind, aber dazu hätte man eine eigene Podcast-Folge machen können. Und wenn ihr euch zum Beispiel diese Zahlen der Bundesländer oder auch noch andere Zahlen zu marktrelevanten Themen wie Resilienz der Netze oder den NL4-Ausbau anschauen wollt, dann findet ihr die Breko-Marktanalyse auf unserer Website oder natürlich auch über einen direkten Link in den Shownotes.
Ja, genau. Und dann auch noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön zum Abschluss fürs Einschalten und Dranbleiben an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, um keine zukünftige Ausgabe zu verpassen. Teilt die Episode übrigens auch sehr gerne immer mit Kolleginnen und Kollegen oder auch Freundinnen und Freunden, die sich für Glasfaser, Digitalisierung und die neuesten Branchentrends interessieren. Wir freuen uns auch über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin bleibt wie immer echt digital und vernetzt. Macht's gut. Tschüss.
Das war Echt Digital Vernetzt, der Breko-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.